DIAB-Info-Podcast berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über neueste Erkenntnisse aus der Diabetesforschung. Menschen mit Diabetes teilen ihre Erfahrungen und Fachkräfte berichten aus der Praxis. Wir sprechen über das Leben mit den verschiedenen Diabetesformen und über die Vorbeugung von Typ-2-Diabetes.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem DIAB-Info-Podcast. Heute wieder einmal mit einem unserer Coaching-Videos, die wir nun auch für Sie als Audiodatei zur Verfügung stellen. Dieses Mal geht es um das Thema, wie schaffe ich es, abzunehmen? Warum ist Übergewicht ein Risiko für die Gesundheit? Und gibt es eine Kostform oder bestimmte Lebensmittel, die sich besonders zum Abnehmen eignen? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen gibt es jetzt von unserem Experten Professor Dr. Andreas Pfeiffer. Viel Spaß beim Zuhören.
Wie schaffe ich es abzunehmen? Warum ist Übergewicht ein Risiko für die Gesundheit?
Ja, also Übergewicht an sich heißt mal, dass man zu viel Vorräte hat, die man in Form von Fettgewebe speichert. Und es gibt Leute, die mit dem Übergewicht krank werden. Und da gibt es so eine bestimmte Gruppe von Erkrankungen, die man als metabolisches Syndrom zusammenfasst. Das wäre Störungen vom Zuckerstoffwechsel, vom Fettstoffwechsel, erhöhter Blutdruck und eben das Übergewicht. Und das ist eigentlich das Erkrankungsrisiko. Daran hängen dann die Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel der Typ-2-Diabetes, aber genauso die Atherosklerose, was dann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führt, und sogar der Krebs.
Ab wann ist Übergewicht ein Problem für die Gesundheit?
Also das ist natürlich ein Kontinuum. Ja. Die Definition ist eigentlich danach gerichtet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für richtige Erkrankungen ist. Und da gibt es zunächst mal das normale Körpergewicht. Das wird als Body Mass Index, also relativ zur Körpergröße, definiert. Und da ist so ein Wert von 18,5 bis 25 gesund. Dann 25 bis 30 ist Übergewicht. Und das ist so eine Gruppe, die eben so mehr oder weniger betroffen ist. Der durchschnittliche Deutsche im Moment ist so bei ungefähr 29. Also wir sind im Laufe der Jahre immer ein bisschen dicker geworden. Und ab 30 gibt es dann die Adipositas, also die Fettsucht, wie man auf Deutsch sagt. Grad 1, Grad 2, Grad 3, je nachdem, wie ausgeprägt es ist.
Welche Diät ist zum Abnehmen am besten?
Also das Wichtigste zum Abnehmen ist, dass man weniger isst, als man verbraucht. Je mehr man weglässt, desto mehr nimmt man ab. Und dann ist es unwichtig, ob man jetzt wirklich viel oder weniger Kohlenhydrate isst, also Kartoffeln, Nudeln, Brot und sowas, oder weniger Fette oder weniger Protein, also Fleisch, Eier, Milchprodukte. Es kommt auf das Defizit an, das ist eigentlich die entscheidende Größe. Es ist leichter, Kohlenhydrate wegzulassen, einfach weil die sehr verführerisch sind. Und wenn man sich dazu entscheidet, ich lasse die weg, dann kann man das viel konsequenter machen. Viel spielt sich einfach im Kopf ab, dass man akzeptiert, was man da tun will und einfach entschlossen ist. Das Zweite ist, Menschen nehmen recht unterschiedlich ab. Also zum einen, je älter man wird, desto schwieriger wird es, weil man weniger Energie verbraucht. Der Grundumsatz, wie wir sagen, sinkt. Und das Zweite ist, die Menge Energie, die man verbraucht, sowohl in Ruhe, wie wenn man sich bewegt oder Sport macht, ist sehr unterschiedlich zwischen Menschen. Das führt dazu, dass zum Beispiel mit der gleichen Diät sozusagen, mit dem gleichen Weglassen von Energie, nehmen Menschen so 2- bis 3-fach verschieden ab, also 1,5 oder 5 Kilo. Da ist die Welt also ungerecht. Und wir wissen auch, dass das genetisch programmiert ist. Also wenn man Zwillinge nimmt, dann nehmen immer die beiden Zwillinge genauso viel ab oder wenn man sie überfüttert auch zu und gehen in Gruppen, aber die Zwillingspaare sind sehr verschieden.
Gibt es Lebensmittel, die sich besonders zum Abnehmen eignen?
Ja, also grundsätzlich geht das Abnehmen am besten mit Lebensmitteln, die nicht so viel Energie haben. Also nicht so viel Kalorien pro Gewicht, einfach weil man mehr davon essen kann und der Magen voller ist. Das spielt einfach eine Rolle dafür, wie satt man ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, es gibt nicht diese Fatburner. Man liest so im Internet, das essen sie und dann haben sie 5 Kilo weniger nach einer Woche. Das ist eine Behauptung, die stimmt einfach nicht. Das, was entscheidet, wie viel man abnimmt, ist, wie viel Kalorien man weglässt. Und es ist nicht wichtig tatsächlich, in welcher Form man diese Kalorien isst. Also von daher eine Ernährung, die einen einigermaßen zufrieden macht, lässt sich langfristig ganz gut durchhalten. Das andere ist aber, wenn man wirklich effektiv abnehmen will, dann ist es am besten, wenn man eine starke Kalorienreduktion macht, dann geht der Körper in so einen Zustand über, wo er Fett verbrennt, die Ketose. Ja, die Ketonkörper werden gebildet aus dem Fett und das hemmt auch den Hunger. Also wenn man so eine richtig kalorienarme Diät macht, das heißt 600 bis 800 Kalorien, dann nimmt man sehr schnell ab. Frauen so etwa 10, Männer etwa 12 Kilo im Durchschnitt in 8 Wochen. Und das ist eine realistische Abnahme, das ist wirklich Fettgewebe. Wenn einer sagt, ich habe das Wundermittel und damit verlieren sie 5 Kilo in der ersten Woche, das stimmt schon, man nimmt in der ersten Woche sehr viel ab. Aber so wie man hungert, scheidet man viel Wasser aus. Also die ersten 3 Kilo sind erstmal Wasser. Ja, und so wie man wieder isst, sind die wieder drin. Das ist nicht Fettgewebe. 1 Kilogramm Fett hat 7000 Kalorien. Also man muss 7000 Kalorien weglassen, um 1 Kilogramm abzunehmen. Und das ist leider Gottes Physik, da beißt keine Maus den Faden ab.
Warum schwinden die Pfunde am Anfang schneller?
So wie man hungert, stellt sich der Stoffwechsel um. Er verbraucht weniger Kalorien, wobei das nicht so sehr viel weniger ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich bewegt, verbraucht man auch weniger Kalorien. Auch das ist sehr verschieden zwischen Menschen. Und das wird zunehmend angepasst. Also wenn man länger hungert, dann fährt der Körper den Energieverbrauch runter und man nimmt eher ein bisschen langsam ab. Das ist auch ziemlich verschieden zwischen Menschen. Das zweite ist ganz zu Beginn, wenn man so die erste Woche wirklich wenig isst, hungert, dann scheidet man sehr viel Wasser aus. Das liegt an Hormonen, die das steuern, sodass man in der ersten Woche, also typischerweise so 3-4 Kilo verliert. Das ist aber nicht wirklich Fettgewebe, sondern das ist eben Wasser. Und man muss schon etwas länger das durchhalten, um wirklich mit dem Gewicht runterzukommen.
Wie viel sollte ich abnehmen, wenn ich schon das metabolische Syndrom habe?
Also das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie viel man tatsächlich abnehmen sollte. Es kommt darauf an, wie viele Komponenten davon man hat. Das hat ja nicht jeder alle Probleme, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Übergewicht. Dass so ein bisschen die Frage ist, was ist eigentlich die Zielsetzung? Also nehmen wir das Beispiel Diabetes. Da sieht man in Studien, wenn man etwa 15 Kilogramm abnimmt, ist der Diabetes wieder weg in den ersten 5 Jahren nach der Diagnose. Das gilt für jemand, der, sagen wir, 130 Kilo hat, wie auch für jemand, der 100 Kilo hat. Das ist also so, dass der irgendwie innerhalb dieser 15 Kilo die Schwelle überschreitet zu dieser Erkrankung. Sodass man sagen könnte, die Menschen sollten eben so viel abnehmen, dass ihre Symptome weg sind, um die es eigentlich geht, vom metabolischen Syndrom. Und das muss man individuell eben ausprobieren, das ist unterschiedlich. Während der Abnehmphase ist es so, dass alles mal sehr viel besser wird. Also wenn man eine Mangelernährung macht, wenn man so eine Reduktionskost einnimmt, dann geht der Blutdruck runter, der Blutzucker geht runter, die Blutfette werden sehr viel besser. Das geht runter, das geht aber auch wieder hoch, wenn man normal isst, selbst wenn man 10 Kilo oder 15 Kilogramm weniger hat. Das ist dann also relativ. Aber im Ganzen ist man sehr viel besser dran nach dem Abnehmen. Und da muss man eben nach der Abnehmphase gucken, wie weit man seine Ziele erreicht hat. Zum Beispiel Blutdruck kann durchaus auch hoch sein bei schlanken Menschen. Die Hälfte der Leute über 60 hat einen hohen Blutdruck und da sind viele dabei, die gar nicht dick sind. Das kann also auch unabhängig davon sein. Deshalb, das metabolische Syndrom ist eng verknüpft mit der Adipositas, aber es ist nicht etwas, was notwendigerweise immer komplett vorhanden sein muss.
Was ist der Jojo-Effekt und was kann ich gegen den Jojo-Effekt tun?
Also der Jojo-Effekt ist leider Gottes ein sehr reales Phänomen. Und der beschreibt, dass man nach einer Gewichtsabnahme wieder zunimmt und das gleiche Gewicht hat wie vorher oder sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und das trifft tatsächlich für die allermeisten Menschen zu. Also so 70-90% der Menschen nehmen nach einer Gewichtsabnahme so in den nächsten 3-4 Jahren wieder zu. Manche auch sehr viel schneller. Sodass wir irgendwie anerkennen müssen, dass wir Menschen das nicht im Griff haben. Also wir kontrollieren offenbar die Menge, die wir essen, nicht sehr bewusst. Und haben schon mehr gegessen, als wir eigentlich wollten. Und wenn man das zum Beispiel misst bei Menschen, da gibt es Techniken dafür, dann sieht man, die lassen immer so ungefähr 300 Kalorien weg. Das war die Milch im Cappuccino oder irgend sowas. Also von daher, die Essensmenge zu kontrollieren, ist schwierig. Und deshalb ist es auch schwierig, tatsächlich das Gewicht zu halten. Es gibt einen Weg, der effektiv ist, wenn man das konsequent durchhält. Und das ist, dass man sich mindestens 3-mal in der Woche wiegt. Und ein Konzept hat, das man tut, wenn man einen Pfund oder ein Kilo zugenommen hat. Also sagen wir, einen Tag nichts essen oder eine große Radtour machen. Also irgend sowas, was man aber wirklich tut. Ja. Dann kann man das Gewicht halten und da gibt es sogar Internetseiten, wo sowas unterstützt wird. Das andere ist, die Nahrungszusammensetzung spielt da schon eine Rolle. Da gibt es große Studien drüber. Und in denen hat man gesehen, dass eine Ernährung, die gesunde Kohlenhydrate hat. Und das sind solche mit einem niedrigen glykämischen Index. In Deutschland wird er so als Glücks manchmal ein bisschen eigenartig beworben. Aber das beschreibt eigentlich, wie schnell der Blutzucker ansteigt, wenn man Kohlenhydrate isst, also Brot, Nudeln, Reis oder sowas. Und das ist recht unterschiedlich, je nachdem, wie man das zubereitet. Und Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, dazu gehört zum Beispiel auch Gemüse oder Obst, Sachen, die langsam verfügbare Kohlenhydrate und wenig Kohlenhydrate haben, die sind auf der einen Seite günstig, dafür das Gewicht zu halten, und auf der anderen Seite ein höherer Gehalt an Protein. Protein wäre also typischerweise zum Beispiel Fleisch oder Fisch. Dann eine wichtige Proteinquelle ist fettarmes Milchprotein. Da gibt es viele Quarksorten heutzutage oder Skyr oder Joghurt oder auch Milch. Fettarme Milch wäre also durchaus empfehlenswert und Milchprotein ist ein sehr gutes Protein. Eier wären dabei und dann gibt es noch das Pflanzenprotein. Das ist an sich auch sehr günstig, gerade wenn es in Bohnen, Erbsen oder Linsen ist. Die haben viel Protein, haben einen sehr niedrigen glykämischen Index und sind ausgesprochen gesunde Nahrungsmittel und werden bei uns viel zu wenig gegessen. Die helfen auch sehr gut, das Gewicht zu halten, einfach weil man relativ viel essen kann und davon lange satt ist, ohne allzu viel Kalorien zu sich zu nehmen. Also wenn man solche Konzepte befolgt, dann kann man tatsächlich den Jojo-Effekt verhindern, aber die Kontrolle ist letztlich das Wichtigste. Wenn man Studien macht, kann man immer sehen, solange eine Ernährungsberaterin dabei ist oder die Studie läuft und die Leute überwacht werden, halten sie das Gewicht. Wenn man die weglässt, dann steigt das Gewicht wieder an. Der wichtigste Faktor in den Studien, die so über 2 oder mehr Jahre laufen, ist immer die Zahl der Ernährungsberatungen, also der Kontrollen im Grunde, für das Halten von dem Gewicht. Also so ein bisschen Druck scheint zu reichen dafür, dass man das Gewicht hält.
Was kann ich gegen Heißhunger tun?
Heißhunger ist natürlich was Unangenehmes, ja, aber es ist nichts, was einen umbringt. Heißhunger hat viel zu tun auch mit Psychologie. Also man isst zu bestimmten Zeitpunkten. Sagen wir, man frühstückt und isst um 11 Uhr ein Stückchen Kuchen oder so, was zwar sehr ungesund ist, aber was viele Leute machen, was viele Kalorien bringt. Und wenn man erwartet, dass jetzt der Kuchen kommt, kriegt man Hunger. Da ist also einfach eine psychologische Komponente dabei. Tatsächlich kann man sogar sehen, dass man schon die Hormone ausschüttet dafür, wenn man nur drüber nachdenkt. Also das eine gegen Heißhunger wäre, dass man lernt, eine festgelegte Zahl von Mahlzeiten einzunehmen. Das sind typischerweise 3 Mahlzeiten oder auch 2. Das machen wir oft in Studien. Und die Leute kommen damit sehr gut zurecht, wenn sie das erstmal gelernt haben. Bei uns essen die Leute 8 Mal im Durchschnitt. Das kann man mit so Studien, wo man kontinuierlich den Blutzucker misst, zeigen. Und wenn man an sich selbst denkt und man denkt so, wo man so an der Schale vorbeigeht, die irgendwo auf dem Schreibtisch steht und da sind so freundlicherweise ein paar Plätzchen drin und man greift dazu. Das sind halt so Angewohnheiten, die man eben bleiben lassen muss. Was man gegen Heißhunger sonst machen kann, ist natürlich, dass man den Stoffwechsel anregt und man irgendwas macht, was sehr anstrengend ist. Das ist aber auch sehr mühsam, deshalb sind die wenigsten Leute bereit, sowas zu tun. Aber sagen wir, für jemanden, der nicht dauernd Liegestütz macht, wären 10 Liegestütz eine gute Sache gegen Heißhunger.
Ein letzter Tipp für den Start. Wie und womit soll ich anfangen?
Also das Entscheidende ist, dass man sich klar entschlossen hat, man will wirklich abnehmen, man sollte sich ein Ziel setzen, so und so viel Kilogramm, und auf die sollte man zusteuern. Dabei ist es am effektivsten, gut, man muss die Energie irgendwie weglassen, wenn man eine Beratung hat und eine Kontrollinstanz. Einen, der eben guckt, ob man das wirklich abnimmt, weil man selber offensichtlich das nicht so gut kontrollieren kann. Da sind also Ernährungsberater gut. In Studien nehmen die Leute immer sehr effektiv ab, weil sie von Doktoranden überwacht werden. Es geht aber durchaus auch, sagen wir, ein Yoga-Berater oder sowas, wenn da ein Coach ist, mit dem man gut zurechtkommt, der einem sozusagen hilft und den nötigen Druck aufbaut, dann wird man effektiver.
Das war der DIAB Info Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.